Amen. Wir singen ja immer in der Taufe, singen wir das Lied eben, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ich habe die Geschichte gar nicht so genau gekannt. Und heute Morgen im Frühgebet hat mir jemand die Geschichte erzählt. Das ist ja von einem Hinduist, der heisst irgendwie Sador Sudar Sidar Singh, irgendwie so. So wie sie halt heissen, oder? Und der ist aus einer höheren Kaste, relativ ein angesehener Mann, und ist zum Glauben an Jesus. Und als er das in der Familie bekannt hat, offensichtlich hat man mir erzählt, dass ich versucht, hat man ihn versucht zu vergiften. Ganz ähnlich eigentlich wie jetzt auch von der Geschichte von Mark mit diesen Tabletten, oder? Einfach dort ist Selbsteinwirkung, dort ist Ausseneinwirkung. Und er hat dann auch gerungen um sein Leben, hat das aber überlebt und hat dort das Lied komponiert, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Also wirklich so mit seinem Leben hat er sich eingesetzt für das, weil er gewusst, in seinem Kontext bedeutet Jesus nachher zu folgen, allenfalls sogar ein Tod, eine Ermordung, ein Märtyrertod. Wir haben ja so in letzter Zeit auch noch zwei Taufen gehabt, das werde ich vielleicht noch kurz erzählen, wo wir nicht erlebt haben als Church, weil wir die im See gemacht haben. Die eine war im ICF Luzern am 13. Dezember, haben wir Janet getauft. Die letzten Sonntag waren, sie hat letzten Sonntag so einen kurzen Einblender per Clip gemacht mit dem Entdecke-Gott-Kurs, was sie mit der Isa durchgeht. Und die haben wir wirklich im eiskalten Vierwaldstättersee am Abend, nach der Abend-Celebration getauft. Das ist wirklich, also ich bin so ein Fröhlich, wenn meine Füße in das kalte Wasser gehen, dann werden es zu Eisblöcken. Das macht mir jetzt noch weh, wenn ich daran denke. Genau, und dann haben wir sie dort getauft und zwei Wochen später dann im ICF-Zug haben wir den Alain getauft, auch nach der Abend-Celebration, dann das Zug am Delta, auch wieder eiskalt, ein schönes Feuer, wo wir rausgekommen sind, wo wir dann noch Würstbrötelt haben, in einer ganz, ganz schönen Atmosphäre. Und heute Saskia und Nathan, also ihr seht, da ist immer wieder Bewegung, es kommen immer wieder Leute zum Glauben und lassen sich taufen. Und ich glaube, das Thema von heute passt dazu, wir sind hier in dieser Serie Hashtag Jesus. Und heute geht es um den Hohepriester. Bevor wir es reingehen, noch mal kurz eine Übersicht über Bünde. Der Nathan hat es so schön gesagt, Taufe ist ein Bund mit Gott. Und wir schauen in dieser Serie die Bünde an. Und wir haben gesagt, der erste Bund, den Gott macht in der Bibel, ist der Noah-Bund, wo Gott zum Noah sagt, ich mache mit dir einen Bund, eine vertragliche Abmachung, ich werde die Menschheit nie mehr vernichten. Denn der Abraham-Bund ist schon konkreter. Da nimmt er einen Sippen, einen Mann raus mit seiner Familie und sagt, aus dir werde ich ein grosses Volk machen, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und aus dem Abraham-Stamm kommt dann das Volk Israel raus. Dann kommt der dritte grosse Bund in der Bibel, das ist der Sinai-Bund, wo dann das Volk Israel in der Wüste ist. Der Mose führt sie aus der Gefangenschaft raus. Und dieser Bund, der wird uns dann schon sehr detailliert beschrieben, schauen wir nachher gerade noch an. Und dann durch Jesus, das feiern wir an Ostern in zwei Wochen, wo wir übrigens ein mega cooles, kreativ, multimediales Programm zusammengestellt haben. Also du bist auch herzlich eingeladen, an Ostern hier dabei zu sein. Dort feiern wir dann den Neubund, den Jesus mit uns gemacht hat. Dann gibt es in der Bibel aber auch noch weitere Bünde, die dann nicht den ganzen Nationen gelten, sondern für einzelne Menschen. Wir haben zum Beispiel den Freundschaftsbund zwischen Jonathan und David, den wir angeschaut haben. Oder auch der Salzbund, das ist ein spannendes Thema. Es gibt in der Bibel nicht nur Blutsbünde, es gibt auch Salzbünde. Das habe ich letzten Sonntag in Altdorf darüber predigt. Ihr könnt den Podcast hören. Das war mir gar noch nicht so bewusst, bevor wir das vorbereitet haben. Wo er mit den Nachkommen von David einen Salzbund macht, weil Salz hat so eine erhaltende Wirkung, wo er sagt, immer ein Nachkommen von dir wird auf meinem Thron sein. Also du merkst, Bünde sind in der Bibel sehr, sehr zentral. Ein Bund ist wie ein Vertrag, der nicht auflösbar ist. Und Gott zieht uns mit ihnen in den Bund. Also Gott hat gesagt, ich möchte nicht Menschen einfach auf die Erde gehen, die sollen selber schauen, sondern gesagt, ich möchte aktiv einen Bund gestalten. Taufe ist ja auch ein Bund. Ich erkläre bei der Taufvorbereitung oft, vielleicht bist du mal zum Glauben gekommen, dass dich ein bisschen interessieren. Das ist wie wenn du eine Beziehung anfängst mit einem Menschen. Wie wenn ich vor 2005, 16 plus 3 von 19 Jahren mit Rebecca eine Beziehung angefangen habe. Das ist am Anfang ist es einfach mal eine Beziehung. Ist schon schön, aber es ist mal eine Beziehung. Aber dann, im 2005, haben wir geheiratet. Und wir haben gesagt, wir möchten einen verbindlichen Bund, dass wir uns nicht mehr trennen würden, außer der Tod natürlich kommt. Also ein Bund, der sagt, wir werden uns nicht mehr trennen, wir machen den verbindlich, wir machen den fest, wir übernehmen die Verantwortung füreinander nach Leib, Seele und Geist. Das ist so die Charakteristik von einem Bund. Und Taufe ist der Moment der Heirat. Wo du sagst, hey, ich möchte mit dem Jesus durchs Leben gehen, in den guten Zeiten, die werden kommen, und auch in den schwierigen Zeiten, die werden auch kommen. Es ist so der verbindliche Bund. Heute möchten wir uns mit dem hohen Priester, mit seiner Funktion befassen, und für das müssen wir nochmal hineinschauen in den Sinai-Bund. Als Volk Israel wird aus Ägypten rausgeführt in die Wüste. Und Sinai Bund heisst darum, weil der Bund geschlossen wurde, ist an dem Berg Sinai. Und der Bund, der hat so drei Säulen. So drei Grundbausteine. Das eine ist das Gesetz. Das habe ich hier symbolisiert mit der Gesetztafel. Also Gott gibt an Mose ein Gesetz für das ganze Volk. Die bekanntesten sind sicher die 10 Gebote. Aber es gibt 613 Gesetze, die definiert sind im Alten Testament für alles Mögliche. Das Zweite, was wichtig ist für diesen Bund, ist die Stiftshütte. Das ist der Vorgänger vom Tempel. Und in der Stiftshütte bist du geopfert. Dort ist die Versöhnung passiert zwischen Gott und dem Menschen. Dort haben die Priester dort geschaffen. Das war der Ort der Begegnung mit Gott. Wenn das Volk Israel weitergezogen ist, haben sie sich gelagert. Es waren ja 12 Stämme. 3 Stämme nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden, 3 nach Westen. Das war genau definiert. Und in der Mitte war die Stiftshütte, der Ort der Begegnung. Und der dritte wichtige Baustein von dem alten Bund ist der hohe Priester. Und über den möchten wir uns heute Gedanken machen. Das ist so der höchste von allen Priestern, der Hauptpriester. Der Mose selber war ja der Leiter dieser ganzen Bewegung, der Führer, ihr Anführer. Und sein Bruder Aaron war der hohe Priester. Er war verantwortlich für das ganze Priesterwesen. Und einer von 12 Stämmen, der Stamm der Leviten, der ist von Gott ausgewählt worden, um den Priesterdienst zu machen. Warum gerade der Stamm der Leviten, wo der Mose die 10 Gebote bekommt und bei Gott ist auf dem Berg Sinai, 40 Tage lang kommt er runter, will den Leuten das Gesetz bringen und sieht, wie in der Zwischenzeit sein Volk ein goldiges Kalb angefertigt hat und das goldige Kalb angebetet hat. Und wo dann der Mose sagt, wer will wirklich Gott nachfolgen, gibt es einen Stamm, der zu ihm hinsteht und sagt, ich möchte oder wir möchten Gott nachfolgen und Gottes Werk tun. Das ist der Stamm Levi. Das ist der viertälteste Sohn, glaube ich, wenn es mir recht ist, von Jakob. Also es sind nicht die Erstgeborenen, aber es ist der Stamm, der sagt, wir möchten Gott nachfolgen. Und Gott erwählt sie als Priesterstamm raus aus diesen 12 Stämmen. Und der höchste, wie gesagt, von diesen Priestern ist der Aaron, der hohe Priester, der Bruder von Mose. Und das hohe Priesteramt ist immer vererbt worden. Also immer der älteste Sohn, wieder der älteste Sohn. Das ist ein Erbamt. Das ist so der hohe Priester. Und im 2. Mose Kapitel 28 wird uns die Kleidung beschrieben vom hohen Priester. Oder wir haben vorhin das Bild gesehen. Kannst du es noch mal kurz zeigen, das vom hohen Priester? Kannst du noch mal, genau, das ist so die Kleidung, die uns beschrieben wird. Und wenn wir die Kleidung miteinander durchgehen, wir gehen nicht in jedes Detail, weil jedes Gewand gibt schon allein 7 verschiedene Gewänder für den hohen Priester. Mit ganz vielen Farben und jede Farbe der Bedeutung. Da könnten wir einen Ganztageskurs machen miteinander. Ich möchte nur auf die wichtigen Sachen gehen. Wenn wir die Kleider studieren von dem hohen Priester, merken wir, was ist sein Amt. Sein Amt ist effektiv abgebildet in seiner Kleidung. Im Vers 11 und 12 von dem Kleidungskapitel, von dem Modekapitel vom Alten Testament, heißt so, wie man ein Siegel in Stein eingraviert, sollen die Namen der Stämme in die Edelsteine eingraviert werden. Also man hat so 12 Edelsteine genannt, hat sie eingraviert, hat Stämme, die Namen der 12 Stämme eingraviert. Dann lass die Steine in Gold fassen und auf die Schulterstücke des Priesterschurzes aufsetzen. Wenn Aaron in das Heiligtum geht, trägt er den Namen der Israeliten auf seinen Schultern. Und ich, der Herr, werde dann stets an sie denken. Also eine Symbolik ist, man hat 12 Edelsteine gehabt, 6 und 6, und hat dort Namen von den 12 Stämmen eingraviert und hat sie auf die Schulter getan von dem hohen Priester. Also er hat die Last von seinem Volk auf seine Schultern getragen. Und wenn du eine Mutter bist oder ein Vater oder ein Geschäftsleiter oder ein Pastor, du weißt, was das bedeutet. Du hast die Last von deinen Leuten auf deinen Schultern. Als Familienvater, ich bin verantwortlich für meine Kinder, natürlich zusammen mit meiner Frau. Als Pastor, ich habe eine geistliche Verantwortung für euch, weil ihr euch freiwillig entschieden habt, unter meine Leiterschaft zu kommen, was ja bis heute schwer verständlich ist für mich. Nein, das ist natürlich einfach mega schön, das freut mich natürlich sehr. Und ich trage euch auf den Schultern. Ich trage eine geistliche Last für euch. Und wenn ich merke, dass jemand von euch Sorgen hat, leidet, dann fange ich an zu beten. Ich fange mich so gut es geht an, um euch zu kümmern. Natürlich nicht ich allein, mit einem ganzen Team. Leute, die mich unterstützen. Ich trage die Last auf meine Schulter. Oder wenn ich merke, meinen Kindern geht es vielleicht in eine schwierige Richtung, sind krank oder sie benehmen sich schwierig in der Schule. Oder auch immer, ich habe eine Last, die ich trage. Und das hat sich gezeigt bei dem hohen Priester, durch dass er die 12 Namen von diesen Stämmen eingraviert hatte auf seine Schultern. Er hat es aber nicht nur eingraviert in den Schultern, sondern gehen wir ein bisschen weiter. Die 12 Steine, nochmal 12 Steine, stehen für die 12 Stämme Israels. Auf jedem Stein soll ein Stammesnamen eingraviert werden, auf dieselbe Art, wie man ein Siegel herstellt. Wenn Aaron dann ins Heiligtum geht, trägt er die Steine mit den Namen der Stämme Israel an seinem Herzen. So werde ich immer an mein Volk erinnert. Also die 12 Stämme sind sowohl auf der Schulter wie auch so mit einer goldigen Platte auf dem Herz. Er trägt die 12 Stämme auf seine Schulter, er trägt sie aber auch auf seinem Herz. Er hat eine geistliche Verantwortung, eine geistliche Last, aber er hat auch eine Liebe, eine Hingabe für seine Leute. Und genauso ist es auch für mich eine Aufgabe, für meine Frau, für meine Kinder, eine Liebe, eine Hingabe für sie und auch für euch als euren Pastor. Ich trage euch auf meinen Schultern als Last. Positiv, manchmal aber auch eine Last, die nicht einfach zu tragen ist. Das gilt für Kirche und für die Familie. Und ich trage euch genauso auf meinem Herz. Und schon das hat so die Funktion gezeigt von dem hohen Priester, seine 12 Stämme zu tragen auf den Schultern und auch auf dem Herz. Und dann, wenn wir weitergehen mit dem Gewand, ihr seht, da sind schon viele geistliche Prinzipien in dem Gewand drin. Kann man noch mal kurz das Bild haben vom hohen Priester. Also ihr seht dort die Platte mit diesen 12 Steinen, die haben wir gerade davon. Und jetzt ganz unten da beim Saum hat es so Glöckchen dran. Das sind so ganz kleine Glöckchen. Und auch das hat wieder eine Bedeutung. Warum muss der Glöckchen tragen? Also immer wenn der rumgelaufen ist, hat es bimmelt, oder? Das erinnert uns an die Skirennen, wenn die Schweizer runterfahren und alle mit der Kuhglocke schwingen, oder? Das ist so wie die prophetische Umsetzung von dem hohen Priestertum aus dem 2. Mose 28, Vers 33 bis 35. Ich denke, die meisten Skiclubs in der Schweiz berufen sich auf den Vers. Wahrscheinlich weniger, oder? Genau, wir können sie so verkaufen, auf jeden Fall. Am unteren Saum des Gewandes werden ringsum Granatäpfel aus violettem, purpurrotem und karmesinrotem Stoff angebracht und dazwischen kleine goldene Glöckchen. Immer abwechselnd, also immer so ein Granatäpfel, also nicht ein echter, und ein Glöckchen. Aaron soll das Gewand tragen, wenn er seinen Dienst ausübt. Man soll das Klingeln hören, wenn er zu mir ins Heiligtum hereinkommt und wenn er wieder hinausgeht. Dann wird er nicht sterben. Ein krasser Vers. Was genau bedeutet der Vers? Also, wenn immer der die Kleider tragt, hat man es gehört, Glöckle. Und einmal pro Jahr, das werden wir nachher später noch genauer sehen, geht er ins Allerheiligste, in einen Ort, den er nur einmal im Jahr konnte betreten. Und wenn er sündig dort hineingegangen ist, dann ist er gestorben in der Gegenwart von Gott. Und dann hat man es nicht mehr gehört, Glöckle. Die Priester haben gewusst, solange man es gehört, Glöckle, ist noch alles gut. Wenn man es nicht mehr gehört, Glöckle, dann ist es nicht mehr gut, oder? Und so hat man den Priester, wenn er seinen Dienst gemacht hat im Heiligtum oder im Allerheiligsten, hat man immer gehört, er ist noch dran, er lebt noch, es ist noch gut, wir hören es noch glöckeln, oder? Dann das Nächste, was wir anschauen, ist dann im Vers 36. Dort steht voraus, dass er einen Turban anlegen soll. Ich habe da so eine Kappe mitgenommen, ist jetzt nicht wirklich ein Turban, aber es ist auch für den Kopf. Lass auch ein kleines Schild aus reinem Gold anfertigen und die Worte eingravieren, dem Herrn geweiht. Also hat er so einen Turban angelegt und hat die Wörter dort eingraviert, dem Herrn geweiht. Das war ein Zeichen für die geistliche Welt, für die unsichtbare Welt. Den hohen Priester dürfen wir nicht antasten, der ist im Fall Gott geweiht. Der gehört Gott. Und dann noch das Letzte, was wir anschauen, ist dann ganz am Ende. Da geht es jetzt um die Einsetzung von seinen Söhnen. Leg deinem Bruder Aaron und seine Söhne ihre Gewänder an. Salbe sie, indem du Öl auf ihren Kopf gießt. Setze sie in ihr Amt ein und weihe sie für den Dienst in meinem Heiligtum. Sie allein sollen mir als Priester dienen. Also wenn immer ein Hohepriester eingesetzt wurde, ist der Aaron oder seine Söhne hat mir Öl ausgossen, ein Bild für den Heiligen Geist. Es war jetzt ein bisschen viel Information, gell? Vielleicht ein bisschen überfordernd, aber ich fasse es nochmal zusammen. Was haben wir gelernt aus den Kleidern vom Hohepriester? Der Hohepriester trägt sein Volk auf seine Schultern. Der Hohepriester trägt sein Volk aber auch auf seinem Herz. Glöckli lassen wissen, ob der Priester noch lebt. Warum das wichtig ist, werden wir nachher noch sehen. Das Schild am Turban zeigt seinen geistlichen Stand vor Gott und vor der unsichtbaren Welt. Und Nachfolger werden gesalbt mit Öl. Das ist so, da siehst du das Amt vom Hohepriester. Und wenn dann später heisst, dass Jesus der Hohepriester ist, wie so die Vervollkommnung von dem hohepriestlichen Dienst, dann ist es genau das. Jesus trägt dich auf seine Schultern. Er hat eine Last für dich und er trägt dich auch von ganzer Liebe und Leidenschaft auf seinem Herz. Jetzt, wenn wir zu der Funktion des Hohepriesters gehen, dann können wir es am besten erklären anhand von einem Kapitel im Alten Testament. Ich hoffe, ihr mögt heute ein bisschen theologisch arbeiten. Das Ganze ist noch komplex. Es geht um ein Buch namens 3. Mose. Man sagt dem auch Levitikus. Das geht eben zurück auf die Leviten. Ich habe gerade eine Lektion geschrieben am Donnerstag noch für das ICF College, wo wir dann in dem Online Bible College dann teachen über den 3. Mose. Und das 3. Mose, das ist so ein Buch, das ist ein bisschen zäh zum Lesen. Die meisten sagen, es ist nicht unbedingt mein Lieblingsbuch. Es hat unglaublich viele Vorschriften. Es gibt ein ganzes Kapitel, welche Tiere sind rein, welche Tiere sind nicht rein. Oder was muss man machen, wenn man beschnitten wird? Was muss eine Frau machen, wenn sie ihre Blutungen hat? Und alles Mögliche wird so ins Detail definiert. Und ganz viele verschiedene Arten von Opfer und Priesterritualen. Und man denkt irgendwann, ja, betrifft uns jetzt heute nicht mehr so. Aber mitten in diesem Buch, im Kapitel 16, ist ein Kapitel. Und das ist für einen Jude eines der wichtigsten Kapitel des ganzen Alten Testaments. Und für uns als Nachfolger von Jesus, der sich ja stark am Neuen Testament orientiert, auch eines der wichtigsten Kapitel, um das Alte Testament zu verstehen. Das ist der 3. Mose, Kapitel 16. Einmal im Jahr ist es zum grossen Versöhnungstag gekommen. Das Volk Israel hat sich mit Gott versöhnt. Im jüdischen Denken gibt es die individuellen Sünden, die machst du oder ich, oder? Zum Beispiel, ich lüge jemanden an. Das ist eine individuelle Sünde. Aber es gibt auch Sünden vom ganzen Volk. Das ganze Volk trägt Gott den Rücken zu. Oder das ganze Volk geht ein Bündnis sein mit einem anderen Volk, das sie nicht sollten. Und es gibt so die nationalen Sünden. Und der Versöhnungstag war der Tag, wo das Volk Israel wieder ins Reine gekommen ist mit ihren nationalen Sünden vor Gott. Wo diese Verbindung wieder hergestellt worden ist. Und dieser Ablauf, der wird uns ganz detailliert erzählt. Und wenn wir den Ablauf mal miteinander anschauen, dann begreift man, was so ein Hohepriester war, was er gemacht hat, was er für eine Funktion hatte und warum es dann eben auch logisch ist, wenn es im Neuen Testament heisst, dass Jesus der wahre Hohepriester ist für uns. Es gibt 4 Akte. Du musst dir vorstellen, wie so ein Theater in 4 Akten. Akt 1. Akt 1. Da geht es zuerst mal um den Hohepriester. Also heute ist der Versöhnungstag, nehmen wir an. Ist so im September, Oktober, je nach Jahr. Übrigens, aber nehmen wir an, jetzt, heute wäre der grosse Versöhnungstag. Akt 1, der Hohepriester. Das Erste, was er macht, er wäscht sich. Also nicht zuhause beim Brünneli, sondern es gibt in dieser Stiftshütte gibt es ein Waschbecken und dort wäscht er sich. Das ist eine symbolische Handlung von ich mache mich sauber, ich mache mich rein, ich reinige mich vor Gott. Denn, und das ist jetzt der grosse Unterschied zu seinem sonstigen Amt, sonst, wenn du gesehen, der Hohepriester hat die purpurroten Kleider an, den Turban, so das ganze grosse festliche Gewand, aber am Versöhnungstag legt er nur ein einfaches weißes Gewand an. Er legt ganz ein einfaches weißes Gewand an. Das symbolisiert, ich bin vor Gott. Ich bin einfach, ich bin sein Diener, vor Gott habe ich nichts auszuweisen. Und er legt einfach ein simples, einfaches, weisses Gewand an. Dann bringt er ein Opfer dar für seine Sünden. Der hohe Priester weiss, bevor ich Buße tun, Umkehr tun, für die Sünden vom Volk muss ich zuerst mal Buße tun für meine Sünden. Er geht zum Brandopferaltar, das ist der erste Altar, gerade nach dem Eingang der Stiftshütte, und bringt dort einfach mal ein Opfer dar für seine Sünden. Dann geht er ins Heiligtum, da gibt es einen weiteren Altar, den Räucheraltar, und er bringt Weihrauch dar auf dem Altar. Und dann, wenn er Weihrauch dar bringt, ihr kennt das vielleicht noch von der katholischen Kirche, wir machen das ja weniger oder gar nicht da bei uns, dann verteilt sich so der Weihrauch im ganzen Heiligtum. Und es zeigt, heute ist ein heiliger Tag. Die Düfte, oder? Es ist ja unglaublich, wie Gott kreativ schafft mit Düften. Mit Kleidungen, mit Symbol, mit Glöckli, alles mögliche für Elemente, damit wir es verstehen können. Und der Duft von dem Weihrauch, der verteilt sich im ganzen Heiligtum und im Allerheiligsten. Und wir wissen, heute wird Gott ein wohlgefälliges Opfer gebracht. Ich habe da noch ein Bild mitgenommen vom Innenbereich der Stiftshütte. Bis jetzt haben wir es nur von außen gesehen. Das ist jetzt der Teil, der vorne so als Zelt zugedeckt war. Der vordere Teil, den ich sehe, rechts, das ist das sogenannte Heiligtum. Das hat eine 7-armige Leuchter, das Bild für den Heiligen Geist. Das kann man nicht alles im Detail eingehen heute. Dann die 12 Schaubrote für die 12 Stämme, das sind so 12 Brote. Das ist ein Bild für das Wort Gottes. Und dann haben wir hinten eben den Räucheraltar. Und dort bringt er den Weihrauch da, der dann so schön ins Allerheiligste hineinzieht und ins Heiligtum und den wohlgefälligen Duft macht. Dann kommt der Vorhang und hinten kommt dann eben das Allerheiligste, wo er nur einmal im Jahr reingeht. Es besteht aus der Bundeslade. Es hat nur die Bundeslade drin. Bundeslade, dort drin, in der Bundeslade hat es drei Sachen. Gesetz, die 10 Gebote, ein Krug voll Manna, der Stab vom Aaron. Das ist alles ein bisschen viel heute, gell? Das gehen wir jetzt nicht genau darauf ein. Und auf der Bundeslade drauf, das sehen wir da jetzt nicht so gut, sind so zwei Engelsformen. Und die Engelsformen, die sind zueinander zugewölbt, das sieht dann aus wie ein Thron. Und das nennt man dann auch den Gnadenthron, der dann auch im Neuen Testament im Hebräerbrief vorkommt. Das ist dann das Allerheiligste, genau. Also er bringt jetzt den Weihrauch da und jetzt tretet er das erste Mal, wir sind immer noch im Akt 1, der hohe Priester, ist das erste Mal in das Allerheiligste inne. Mit den weißen Kleidern, nur das. Was er noch hat von dem Opfer, das er gebracht hat, hat er ein Schälchen mit dem Blut von dem Opfer drin. Und jetzt geht er zu dem Gnadenthron und tut den 7-mal bespritzen mit dem Blut vom Opfer, das er gebracht hat. Und jetzt ist der erste Akt durch, die Reinigung vom Hohepriester. Weil, wie gesagt, bevor der Hohepriester für die Sünden von seinem Volk Buße tun kann, muss er für seine eigenen Sünden Buße tun. Jetzt ist der erste Akt durch. Jetzt kommt der zweite Akt. Wir können das nennen Sühnenopfer fürs Volk oder wir können es auch sagen die erste Ziege. Weil in dem Versöhnungstag sind zwei Geissen eigentlich im Mittelpunkt, nebst dem Hohepriester. Was ich auch noch sagen kann, im Versöhnungstag hat das ganze Volk auf Jerusalem kommen. Egal, wo du gewandt hast, in Israel, in der Wüste Negev oder im Norden, Segan Ezeret, wo auch immer, alle sind auf Jerusalem gekommen. Und sind dann irgendwo in der Nähe vom Tempel gewesen, also zu der Zeit noch Stiftshütte, später den Tempel, irgendwo rundherum auf den Hügeln haben sich verteilt und haben den Akt von Weitem beobachtet. Also da sind Hunderttausende von Menschen rundherum gewesen und im Mittelpunkt ist der hohe Priester gestanden. Genauso für Leute, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen, also hohe Priester wären ein schwieriger Job gewesen für dich. Weil da hast du dann wirklich ein paar hunderttausend Leute gehabt, die heute kommt es darauf an, oder? Sühnopfer fürs Volk. Er hat für sich selber geopfert, jetzt kommt das Volk. Es wird die erste von diesen zwei Geissen genommen, die es eben heute braucht. Und die wird im Brandopferaltar als Sündopfer geopfert. Dann geht der hohe Priester wieder in das Allerheiligste rein und bespritzt wieder den Gnadenthron 7-mal mit dem Blut. Jetzt geht es, wie gesagt, um Sündopfer fürs Volk und eben für seine eigenen Sünde. Dann geht er nochmal raus zum Brandopferaltar. Zum Brandopferaltar haben alle Zugang gehabt, zum Gnadenthron nur der hohe Priester und bespritzt auch den nochmal 7-mal mit Blut. Auf gut Deutsch, wenn fürs nächste Jahr wieder Juden kommen, die Leute vom Volk Israel, die Opfer bringen wollen, die sich reinigen wollen, auch der Opferaltar ist gereinigt. So geht der Akt 2 zu Ende. Akt 1, der hohe Priester bringt ein Opfer für sich. Akt 2, der Hohepriester bringt ein Opfer für die Sünde vom Volk. Jetzt kommt der Akt 3, die zweite Ziege. Oder ich habe es hier genannt, deine Sünden werden weggetragen. Oder die Sünde vom Volk, wäre vielleicht besser gewesen. Es gibt noch einen zweiten Geist. Was passiert mit dieser zweiten Geist? In der zweiten Geist tut der Hohepriester so die Hände auf die Hörner legen und bekennt die Sünden vom Volk. Also die Sünden, die ihm bewusst sind, werden jetzt bekannt auf die Geist. Und die Geist, die wird dann nicht geopfert, sondern in die Wüste rausgejagt. Zum Azazel. Der Azazel ist so ein Bild für, im Judentum für so einen Wüstendämon. Oder? Also die Geist wird dort rausgejagt und das Volk Israel sieht, wie die Sünden von ihnen weggetragen werden. Raus in die Wüste, weg aus ihrer Mitte und sie merken, sie sind wieder befreit. Es ist noch nicht fertig, aber wir merken, es kommt langsam gut. Der hohe Priester hat es überlebt, offensichtlich. Er war nicht gesündig gewesen. Der Geist ist weggesprungen mit all unseren Sünden. Und jetzt ist so der dritte Akt durch. Also die Geist, die geht stellvertretend, säckelt die Wüste raus und dreht die ganze Sünde vom Volk Israel weg. Und die Sünde ist wieder, das Volk Israel ist wieder befreit von ihrer Sündenlast. Und dann kommt noch der vierte Akt, die erneute Reinigung vom Hohepriester. Er tut sich zum Schluss nochmal reinigen. Er wäscht sich nochmal. Und jetzt legt er die weißen Gewänder ab und legt wieder seine purpurroten, blauen, goldigen Kleider an und erscheint wieder in seiner Funktion als Würdenträger, als Hohepriester. Er hat jetzt demütig seinen Dienst von der Versöhnung gemacht. Er legt jetzt wieder die schönen Kleider an. Und in dem Moment, wo jetzt der Hohepriester aus dem Heiligtum rauskommt, gibt es einen riesen Jubel im Volk. Also die Freude ist unüberhörbar. zu wissen, hey, wir sind wieder versöhnt mit Gott. Gott hat unser Opfer angenommen, wir sind versöhnt von Gott. Der hohe Priester ist nicht gestorben. Der Geist ist in die Wüste auf, er hat sich gereinigt, er ist wieder da in der Funktion als geistlicher Leiter von unserem Volk. Es ist eine riesige Freude, eine unüberhörbare. Alle jubeln, alle feiern. Jetzt geht die Party los. Sie haben ja auch gefastet den ganzen Tag. Das ist der einzige Vierte, glaube ich, wo auch Kinder fasten. Das gibt es einmal im Jahr im Judentum, weil das so heilig ist. Aber jetzt kommt die Party, oder? Jetzt wissen sie, yes, wir sind wieder versöhnt. Und so geht es mir ja heute auch in der Taufe. Wir haben Freude, es ist ein Fest. Normalerweise essen wir auch noch mit den Teufeln zusammen, das ist im Moment gerade schwierig. Und so, ich liebe das, so die überschwängliche Freude. Und du musst dir vorstellen, all die Menschen, die schon mal in Jerusalem waren, sie stehen auf dem Ölberg irgendwo rundherum und die jubeln jetzt alle miteinander und sagen, yes, wir sind wieder versöhnt mit Gott. Gott hat unser Opfer angenommen. Das ist der Ablauf von dem Versöhnungstag und das ist so der Höhepunkt vom Hohepriester. Jetzt ist es so, der Hohepriester, der ist schon vererbt worden. Wir kennen das ja auch von irgendwelchen Königsmonarchien, gell? Die werden vererbt, das ist wieder gut, das ist wieder schlecht, das ist wieder gut, das ist wieder schlecht. Je nachdem, oder? Und so ist es auch bei den Hohepriestern, es ist immer vererbt worden. Aber im Neuen Testament wird dann der Gedanke ganz klar, dass das ganze System ist ein Hinweis auf das, was Jesus wird tun. Weil es gibt einen Haufen Parallelen zwischen dem Amt des Hohepriester und Jesus als der wahre Hohepriester. Und im Hebräerbrief, das ist ein Buch im Neuen Testament, Kapitel 9, werden dann die Vergleiche gezogen. Es heisst, seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der Hohepriester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Also, der Verfasser des Hebräerbriefs, der nicht bekannt ist, schreibt hier, hey, habt ihr nicht begriffen, alles, was der Hohepriester gemacht hat, mit seinen Kleidern, mit dem Versöhnungstag, alles, sein Tun, seine Werke, war nur ein Hinweis auf Jesus. Er ist die Erfüllung. Und dann im Vers 12 wird es dann erklärt, warum. Christus opferte nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut, ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Also warum ist Jesus vollendig? Weil er opfert sich selber. Es hat immer die Opfer gebracht. Der Hohepriester hat für sich geopfert, hat für das Volk geopfert. Jesus gibt sich selber an. Bei den Römern war es so, zur Zeit der Römer, wenn einer ins Gefängnis kam, dann war er so in der Gefängniszelle und vorher hatte er so ein Holzbrett, also ein Schild. Und auf dem Schild ist gestanden Schuldschein. Und dann ist gestanden, wie lange hat er zu sitzen? Sagen wir mal, hat vielleicht 7 Jahre zu sitzen, oder? Dann ist gestanden, so Schuldschein 7 Jahre. Und all Jahr hat man das Schild upgraded oder updated, so müssen wir es sagen. Also nach einem Jahr ist dann gestanden, Schuldschein 7 Jahre, davon bezahlt 1 Jahr. Nach 4 Jahren wäre dann gestanden, Schuldschein 7 Jahre, davon bezahlt 4 Jahre. Also hast du gewusst, noch 3 Jahre. Nach den 7 Jahren ist dann einer gekommen, hat den Häftling rausgelassen und hat gesagt, es ist vollzahlt. Die Strafe ist vollzahlt. Voll bezahlt, so hat das geheißen. Und das ist eigentlich das, was Jesus gemacht hat. Er sagt ja am Kreuz, es ist vollbracht. Und im Kolosserbrief heisst, er hat den Schuldschein vernichtet. Unsere Strafe ist vollzahlt. Und im Vers 25 gibt es noch einen weiteren Unterschied von Jesus zum Hohepriester. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der Hohepriester dagegen muss jedes Jahr aufs Neue ins Allerheiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres darbringen. Eben wie gesagt, der Hohepriester hat jedes Jahr müssen wieder opfern, weil seine Sünden Jesus jetzt nur einmal müssen machen und für ein für alle Mal sind unsere Sünden zahlt. Jesus ist der Hohepriester, er ist der wahre Hohepriester. Aber jetzt kommt eben der Punkt für dich und für mich. Jetzt haben wir viel über Jesus geredet, über den Hohepriester und du hast ein bisschen zuhören und denken, ja, es ist der Hohepriester, Jesus betrifft ja nicht mich. Aber das Amt von dem Hohepriester, das überträgt Jesus auf uns. Ich möchte es mal zeigen anhand von einem Bild. Wir haben das Kreuz, ich halte es ein bisschen mit, dass der Livestream auch etwas davon hat. So, jetzt brauche ich 2 Freiwillige. Ich habe jetzt aber niemanden gefragt, ich habe es vergessen. Carlo, du bist noch ein guter Freiwilliger, gell? Darf ich dich mal vornehmen als erzwungener Freiwilliger? Ich habe es vorhin noch kurz überlegt, ich wollte, Carlo ist, glaube ich, dabei, oder?
Danke, Carlo.
Also, als Kreuz ein bisschen drehen, genau, ja, super. Das hat gut gesehen. Also, ich rede jetzt zuerst mal vom Carlo, der Jesus nachfolgt. Der Carlo hat seine Sorgen, seine Herausforderungen, vielleicht im Job, vielleicht mit der Familie. Was machst du? Du gehst vor das Kreuz auf die Knie. Geh doch mal auf die Knie, oder? Und du bringst die Lasten zu Jesus. Und sagst, Jesus, ich danke, du bist gestorben und verstanden. Ich gebe dir meine Sorgen, meine Sünden, meine Lasten bei dir ab. Aber jetzt kannst du wieder aufstehen. Jetzt habe ich noch etwas weiteres, nämlich den Stuhl. Es mag einen Moment geben im Leben von Carlo, wir haben das vorhin zum Beispiel gehört im Zeugnis von Nathan, da drehst du Gott den Rücken. Du sagst dir vielleicht, nein, ich bin enttäuscht von Gott, ich bin enttäuscht vom Glauben. Vielleicht bist du auch in der Versuchung, gegen die Weg vom Glauben, genau, noch ein bisschen abdrehen, wirklich so den Rücken zum Kreuz. Und du sagst, hey, ehrlich, im Moment will ich von dem Jesus nicht wissen. Vielleicht sagst du es bewusst, vielleicht merkst du gar nicht, wie du ein bisschen wegkommst vom Glauben. Aber irgendwann spielt er einfach keine Rolle mehr in deinem Leben. Das ist so das, was uns der Nathan erzählt hat. Aufgewachsen als Christ und dann irgendwann, es hat ihn einfach nicht mehr so interessiert, er ist irgendwo davon weggekommen. Und jetzt ist so die Distanz, oder? Und was passiert? Jetzt kommt Hanna vorne, ist okay? Weil du bist unsere Gebetslein, das passt jetzt perfekt. Was du jetzt machst, jetzt gehst du auf die Knie für den Carlo. Jetzt gehst du hier auf die Knie und jetzt fährst du für den Carlo an zu beten. Du drehst ihn als eine Last auf deinen Schultern und auf deinem Herz. Und du fährst an zu beten und an zu beten und an zu beten. Das ist das Amt des Hohepriesters. Also in der Zeit, wo der Carlo Gott den Rücken zukehrt, gehst du auf die Knie und nimmst das Hohepriesteramt ein. Und du betest, dass der Carlo wieder zurückkommt zum lebendigen Glauben. Danke vielmals, dafür wieder am Platz. Habt das gut gemacht, vielen Dank. Super. Ich muss schauen, dass der Andi nachher noch ein Schlagzeug spielen kann. Also, habt ihr das Bild verstanden? Und jetzt gibt es eben noch den Vers. Und den möchte ich noch vorlesen, zum Schluss. Wir haben der Matanja, der heute Multimedia macht, gesagt, wir haben heute 60 Folien. Das ist ein neuer Rekord, bis jetzt ist er bei 55 gelegen. Also es ist doch eine relativ ausführliche Predigt. Ich bin jetzt auch schon auf der vierten Seite. Genau. Und den Vers, den bringe ich euch jetzt noch. Oder? Weil das ist noch wichtig. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Mögt ihr euch noch erinnern, was auf dem Turban gestanden ist vom Hohen Priester? Es ist gestanden, dem Herrn geweiht. Und was Gott sucht, sind Männer und Frauen, die sagen, ich trage das Erbe von dem Hohen Priester weiter. Weil in dem Vers ist gestanden, ihr seid von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm, ihr seid sein Eigentum. Das habt ihr besiegelt durch Taufe. Durch Taufe haben sie gezeigt, ja, ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Eigentum. Ihr seid am Herrn geweiht. Und das Amt von dem hohen Priester geht auf uns über. Also Gott macht es, also Jesus macht es auch, weil es heisst, er tretet vor dem Vater für uns ein, Tag und Nacht, als ein Anwalt für uns. Aber wir gehen zu Jesus, wir tragen die Lasten von unseren Kindern, von der Kirche oder was auch immer deine Lasten sind. Wir tragen die als Kreuz, als Hohepriester. Stellvertretend für all die Menschen, die Gott den Rücken zugekehrt haben. Und wir fangen an, in das Amt hineingehen von dem Hohepriester. Wir beten für sie. Wir dienen ihnen natürlich auch praktisch. Aber wir nehmen zu der geistlichen Welt nehmen wir die Position ein. Das bedeutet, wir sind ein königliches Priestertum. Und ich möchte dich nochmal erinnern, müsste ich jetzt auch noch irgendwo haben. Wir haben ja die Karte. Und auf dieser Karte haben wir gesagt, wir möchten für 3 Leute beten, die irgendwo nicht in einer Beziehung sind mit Gott. Leute, die Gott den Rücken zugekehrt haben. Aktiv, bewusst oder auch unbewusst. Und ich mache es wirklich für meine Persönlichkeit erstaunlich diszipliniert. Wirklich jeden Tag, seit Anfang Januar, gehe ich vor das Kreuz. Also nicht wirklich vor das Kreuz, aber ich gehe einfach vor Gott. Ich sehe die 3 Männer, die eine Entfernung haben zu Gott, die ihm den Rücken zugekehrt haben. Wahrscheinlich nicht mal bewusst. Das interessiert sie zurzeit einfach noch nicht. Oder? Ich weiß ja auch nicht genau. Und dann bete ich für die Männer und mache den hohen Priesterdienst für sie. Und ich zähle die 3 Namen auf und ich sage, bitte Vater im Himmel, begegne ihnen, mach sie offen, gib mir eine Gelegenheit, mit ihnen über den Glauben zu reden. Und ich glaube, das ist etwas Entscheidendes, dass wir hineingehen in den hohen Priesterdienst. Menschen, die Gott uns zeigt, auf unsere Schultern nehmen und Menschen, die Gott uns sagt, auf unser Herz nehmen und sie tragen und im Gebet und auch in der aktiven Tat die Siege erringen vor Gott. Wie wir auch gesungen im ersten Song unseren Sieg. Wir möchten den Sieg zusammen erringen und wir möchten eben so erleben, wie noch viel so Geschichten passieren können, wie mit der Saskia oder mit dem Nathan. Komm, ich stehe doch miteinander auf und ich würde mega gerne beten, dass wir wirklich miteinander dürfen in das hohe Priesteramt hineinwachsen. Wir sind dem Herrn geweiht. Und du hast dich freiwillig durch Taufe. Vor vielen Jahren, bei der Hanna war es mit 16, bei mir übrigens lustigerweise auch mit 16, haben wir uns am Herrn geweiht. Der Nathan und Saskia heute und einige von euch mag es ein paar Monate sein oder Jahre oder sind noch nicht aktiv getauft. Aber dann, wo du dich tauft, hast du dich am Herrn geweiht. Und damit darfst du mit teilhaben an diesem hohen priesterlichen Dienst. Ja, Jesus, ich danke, dass du unser hoher Priester bist. Du bist ins Allerheiligste hinein und du hast dein Leben auch nicht gegeben für uns. Und es ist ja noch so ein interessantes Detail, aber es heisst, du gestorben bist am Kreuz von Golgatha, dass der Vorhang vom Allerheiligsten zerrissen ist. Und der Weg zum Gnadenthron, wo ja nur der Priester hatte, einmal im Jahr, ist plötzlich frei für alle. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu dir ist frei. Das ist das Opfer, das du gebracht hast als wahre hohe Priester. Aber durch den Bund, den wir haben mit dir, durch den neuen Bund, sind wir ein Teil von dem Priestergeschlecht. Wir sind die königliche Priesterschaft. Wir sind dein Eigentum. Wir haben uns dir geweiht, freiwillig. Im Volk Israel ist man hineingeboren. Aber wir als Nicht-Juden, als Heidenchristen, wie man so sagt, wir haben uns freiwillig entschieden, dein Volk zu sein und haben es bestätigt durch die Taufe. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, in den Priesterdienst hineinzuwachsen. Jetzt für mich als Familienvater und Ehemann sicher mal zuerst für meine Frau, meine Kinder. Aber natürlich auch für alle Leute hier in der Kirche. Und auch für uns, die wir da sind, dass du uns die Leute, die du uns anvertraut hast, dass wir sie dürfen als hohe priesterliche Nachfolger von dir auf unseren Schultern tragen und auf unseren Herzen. Dass wir immer dürfen zu dem Kreuz gehen und für die Menschen beten, die wir vorne symbolisiert durch den Carlo Gott den Rücken zugekehrt haben. Weil sie beten nicht mehr, wenn sie dir den Rücken zugekehrt haben. Darum braucht es einen Mittler. Es braucht jemanden, der an ihrer Stelle den Platz einnimmt vor dir und vor Gott auf die Knie geht und für die Menschen betet. Und so bitten wir dich, dass du uns das Verlangen, Priester zu sein, ganz tief in unser Herzen hineinschreibst. Und dass wir dürfen gerade als ICF Luzern, als ICF Zentralschweiz in den priesterlichen Stand hineinwachsen und wirklich die Siege ringen in der unsichtbaren Welt. Amen.